Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute sitze ich hier nicht alleine und wie wir gerade schon festgestellt haben, kommt sie aus meiner alten Hut. So quasi nearby, denn in Meerbusch sitzt sie mit ihrer Hundeschule, die sich ganz speziell vor allem in Form von Trainings, Seminaren überall, aber ansonsten immer mit dem Thema jagdlich orientierte Hunde beschäftigt. Ich will jetzt gar nicht sagen Jagdhunde, denn das habe ich gar nicht vorab gefragt, ob es nur die Jagdhunde in Jägerhänden sind oder auch die Jagdhunde, die in nicht Jägerhänden sind. Das werden wir dann wohl gleich erfahren, denn die liebe Anja Fiedler von der Hundeschule Doggebild ist da und teilt ihre Zeit mit mir heute hier ein paar Minuten, um für euch ein bisschen über natürlich exakt auch diese Hunde zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Hi Christina, ich freue mich voll, dass du mich eingeladen hast. Die Terminfindung war etwas knifflig, aber jetzt sitzen wir hier fröhlich beisammen und plaudern eine Runde.
Yes. Und ja. Beharrlichkeit ist ja etwas, was man bei diesen Hunden unter Umständen auch ein wenig lernt. Deswegen gibt man auch so schnell nicht auf, wenn das hier genau. Nicht klappt.
Das wäre schlecht. Das wäre schlecht.
Da braucht man, und da.
Man braucht Nerven wie Drahthaare, wie ungarische Drahthaare. Da kann ich mir mal an der Ilse ein Beispiel nehmen. Also keine Mühe ist umsonst. Irgendwann wird das Training von Erfolg gekrönt. Und ja, man muss eben ein bisschen fleißig sein, das. Aber das ist ja immer so im Training. Von nichts kommt nichts, das ist einfach so.
Wunderbar, genau. Und ich habe gerade schon so ein bisschen gesagt, zumindest wo du lokal bist, du bist aber auch ganz viel unterwegs mit Seminaren, aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, magst du ein bisschen was zu dir, deiner Arbeit und ja, wie du das Ganze so gestaltest, erzählen?
Ja, gerne. Also, dass ich in Meerbusch sitze, hast du ja schon gesagt. Und tatsächlich befasse ich mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Jagdverhalten bei jagdlich geführten Hunden, bei nicht jagdlich geführten Hunden und auch bei Hunden, die dem Jagdhundetyp gar nicht angehören, ne? Also, da können auch mal Hütehunde bei mir aufschlagen oder Hunde, wo man es so gar nicht erwartet, ne? Aber allen ist irgendwie gemein, dass die Menschen sich wünschen, gemeinsam mit den Hunden spazieren zu gehen und nicht alleine. Also, dass man sich quasi am Auto verabschiedet und dann irgendwann nach 2 Stunden dort wieder trifft, ist natürlich recht unbefriedigend, ne? Muss man sagen. Und daran wollen wir natürlich immer gerne arbeiten. Und dann stehen erstmal Dinge im Raum natürlich wie Rückruf, vernünftige Belohnungen, Stoppsignal und dieser ganze Plumperquatsch. Und dann zusätzlich natürlich noch das Thema Beschäftigung, Ausgleich für all die Entsagung in der Hundewelt, ne? Wenn die Hunde natürlich nicht mehr stöbern dürfen, keine Hasenspuren mehr verfolgen dürfen, dann wollen wir natürlich gerne dafür sorgen, dass sie das machen können, aber auf legalem Wege. Ne? Sagen wir es mal so. Ne? Und dann habe ich natürlich noch meine Jägerkunden, die ja sich meistens was dabei gedacht haben, wenn sie zu mir kommen. Entweder haben sie schon viel ausprobiert, mit mäßigem Erfolg, ne, dass der Apport vielleicht mit zu viel Druck angegangen wurde oder so. Und dann müssen wir da so ein bisschen dran basteln. Oder sie wollen einfach mit einem Jagdgebrauchshund auch freundlich arbeiten. Und ja, dann stolpern sie über mich und wir versuchen dann natürlich auch Prüfungsthemen abzuhandeln und auch diese Hunde natürlich erfolgreich durch die Prüfungen zu bringen. Ne? Dummy-Teams finden sich manchmal auch bei mir ein, die irgendwo aus den Gruppen geflogen sind wegen Gekreische, wegen Jagen, wegen irgendwas, ja, wo man, ja, wo in so einer Dummy-Gruppe halt einfach keine Zeit für ist, ne? Das geht ja auch gar nicht, ne? Da haben alle dasselbe Ziel und sagen, wow, ich will hier irgendwie in 2 Jahren in der O sein oder was weiß ich. Da ist das natürlich hinderlich, wenn dann da irgendwie so eine Ilse steht und die ist weg. anstatt irgendwie das
Stand,
Dummy zu,
Stand, bin sie
ja.
Stand.
Ne? Oh, das ist dann einfach schwierig. Da hat dann kein Dummy-Trainer Bock zu sagen, ja, wir machen das mal so und wir machen das mal so. Aber natürlich wäre es für diese Hunde auch schön, würden die eine schöne Beschäftigung haben. Ne? Das muss man ja einfach sagen. Und manchmal ist es für diese Hunde auch gar nicht gut, wenn sie in der Gruppe arbeiten, weil das ist natürlich noch mal schwieriger. Ne? Sie müssen noch mehr warten und sehen dann die anderen Hunde auch noch arbeiten. Und dann ist da noch das Wild. Ne? Das weißt du ja selber. Wir trainieren ja nicht irgendwie im luftleeren Raum. Wir titschen irgendwie durch die Botanik und ja, dann ist da auch Wild. Ne? Und dann muss man das irgendwie für die Hunde so verdaulich machen, dass es passt. So.
Sehr
Meine
spannend.
Idee. Ja.
Sehr cool. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, also zum einen geht es bei dir insbesondere auch darum, dass ich würde es fast so nennen, insbesondere der Hundehalter darin geschult wird, wie trainiere ich denn einen Hund, so dass es klappt? Denn ich glaube, das ist immer hinter dem freundlich ausbilden, eigentlich versteckt zu sagen, Mensch, ich möchte doch einfach nur, dass man als Mensch verstehen kann, wie bringe ich denn einem Hund etwas bei, sodass er es auch verstehen kann, was ich von ihm möchte und wo es dann eben auch in dem Rahmen läuft, ja, in den Möglichkeiten des Hundes und dass eben dann auch fair miteinander umgegangen wird. Ich glaube, das ist so auf jeden Fall etwas, was dir sehr inne ist, da entsprechend immer Rücksicht drauf zu nehmen und dem Ganzen auf jeden Fall auch Folge zu leisten und da entsprechend umzugehen. Jetzt hast du es gerade auch schon gesagt, da muss ich jetzt kurz einmal drauf, denn es wird ja immer gerade so in dieser Jagdgebrauchshunde-Welt gesagt, du kannst das so nicht machen oder du kannst das so nicht machen oder das muss so und so sein, weil das immer so war. Aber du bist ja auch jemand, der Jagdgebrauchshunde ausbildet oder die Menschen ausbildet, die ihre Hunde ausbilden, sagen wir es lieber mal so. Und das funktioniert auch. Seit wann machst du das so?
Also, ich habe tatsächlich irgendwann, wann habe ich meinen Jagdschein gemacht? Ich glaube 2008 oder sowas. Also für meine eigenen Hunde erstmal vorrangig, aber auch vor dem Hintergrund, dass ich natürlich für meine eigenen Hunde keine Anlaufstellen hatte oder nur sehr, sehr wenige, wo ich sehr weit fahren musste, um mit denen trainieren zu können. Ne? Da reicht ja jetzt nicht unbedingt nur ein Revier. Klar, ich habe auch viel gelesen und mir viel angeguckt und so. Aber das ist natürlich schon ganz schön, wenn man mal jemanden hat, der da irgendwie drüber guckt, ne? Und dann habe ich meinen Jagdschein gemacht und bin dann da so in den ganzen jagdlichen Bums reingeraten mit meinen Hunden. Und dann hatte ich relativ zügig auch zu Anfang schon meine Jägerkunden, die ja, die halt mit ihrem Dasein so nicht glücklich waren mit dem Hund, ne? Also klar, ich weiß das auch, ne, wenn die Leute dann sagen, ach ja, die Fiedler, ne, mit ihrem Wischler, ne? Da fällt ja der Gehorsam sowieso vom Himmel, ne?
Ja,
Oder
genau,
ist
der
der
ist
Hund,
dann nicht
ist,
freigeliefert.
ja, ne, du hast jetzt Retriever, ne, da ist das Vorurteil natürlich genau dasselbe. Ja, klar, man findet überall irgendwas, wo man dran rummeckern kann, ne? Und ich hatte natürlich durch den Jagdschein auch mit anderen Hundeführern zu tun, logischerweise, ne? Mit denen ich auch befreundet war und die mich dann auch um Rat gefragt haben, du guck mal hier oder guck mal da am Wasser oder was weiß ich. Und was mir, finde ich, fehlt, ist halt auch Kleinschrittigkeit im Jagdgebrauchshundetraining. Ne, wenn ich sehe die Kurse, weißt du, dann haben sie irgendwie drei Wassertermine, bumm, und dann soll das alles fluppen, mit rüberschicken, Suche, Wasserapport und Co. Ja, das kann nicht gehen. Das funktioniert ja noch nicht mal beim Sitz. Also, da, ja, das funktioniert einfach nicht. Und weißt du, dann haben die Leute ihr Wasser im Revier. Naja, dann geh doch einfach mal hin und üb da, ne? Es ist ja nicht so, mein Vater sagte mal scherzhaft, du mit deiner Waldorf-Hundeschule. Naja, aber wir spielen uns auch nicht den ganzen Tag an den Füßen oder tanzen irgendwelche Signale oder machen sonst irgendwelchen
Nee, wir sind einfach nur
Kokolores, ne? Ja,
fleißig, fleißig.
ich versuche fleißig zu sein. Ich habe natürlich meine Prioritäten, die sind vielleicht mit einem Vorstehhund ein bisschen anders gelagert als bei einem Retriever, ne? Da hat man halt einfach die Bedürfnisse der Hunde sind da vielleicht ein bisschen anders gelagert und die versuche ich natürlich zu berücksichtigen. Das hast du ja eben schon gesagt, ne? Aber ich will einfach, dass sich die Hunde in meiner Umgebung wohlfühlen und das sollen die bitte auch im Training. Ja, und dann bin ich gerne bereit, zu sagen, okay, wenn du irgendwie eine Aufgabe gut erledigst, dann gibt es irgendwas Cooles zurück. Ja, und dann haben aber dann am Ende die strafbasierten Trainer auch recht, wenn sie sagen, ja, mit so einem blöden Leckerli kommst du nicht weit. Nee, kommst du ja auch nicht, ne? Und das muss ich meinen Kunden auch sagen, ne? Wenn die dann nach der dritten Stunde mit ihren drei Trockenfutterkrümelchen kommen und es ist ein Deutschstrater, dann kann ich nur sagen, Leute, so kriegen wir das nicht hin, ne? Und da muss man sich einfach Gedanken machen und gerade wenn die Hunde jagdlich geführt werden, hat man ja viel mehr Möglichkeiten, Dinge auch als Belohnung einzusetzen. Das ist doch easy. Bevor ich den Hund irgendwie ins Feld in eine Quersuche schicke, mache ich halt mal einen Stopppfiff, bupp, und dann gibt es als Belohnung die Suche. Ja? Oder schick den ins Wasser oder was weiß ich. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, aber ich darf mir natürlich nicht zu fein sein, mir darüber Gedanken zu machen, was mein Hund gerne möchte. Ne?
Ja,
Und
und
dann,
überhaupt ja anders zu denken mal
ja, und da
und
muss man ein bisschen um die Ecke denken.
ja.
Gucken, was war denn da jetzt gerade? Was wollte der gerade tun? Was kann ich dem zurückgeben für ein Stoppen, für ein Abrufen, für was weiß ich? Da kann ich nicht irgendwie die Futtertube rausholen oder irgendwie das Trockenfutterbröckchen vom Frühstück. Dann wird die Ilse auch sagen, ja, hallo, geht's eigentlich noch? Ne? Wofür? Ja, und dann ist es am Ende egal, was das für ein Hund ist. Und ich sag mal, selektionsbedingt gibt es ja auch, sag ich mal, Unzulänglichkeiten bei den Hunden, die dann vielleicht auch, oder wo die Leute sagen, okay, den muss man so hart anfassen. Ja, gerade bei in der Deutsch-Drahthaar oder deutsche Jagdterrier-Szene oder so. Okay, aber vielleicht wäre es ja auch sinnbringend, diese Hunde auch wieder ein bisschen in normale Bahnen zu lenken. Super crazy kann doch kein Mensch gebrauchen.
Nee.
Super crazy kann im Alltag und auf der Jagd kein Mensch gebrauchen. Und diese Hunde sieht man ja auch nicht im Alltag. Ich sehe die nicht spazieren gehen. Die machen ihre Hegewald, bumm, und keine Ahnung, wenn ihn ins Ausland verkauft oder sonst wohin, weiß ich nicht. Ja, okay. Aber die will, so ein Hunde will ja gar kein Mensch haben.
Nee, im
Weißt du, wie ich
normalen
meine?
Leben
Ne? Vom
ja.
Erregungsniveau und vom,
Ja.
ne? Das ist vielleicht noch irgendwie im Feld, keine Ahnung, wenn man irgendwie Reviere hat, die sehr, sehr groß sind, dann macht das vielleicht noch irgendwie Sinn, ne?
Genau, in
Aber
ganz anderen Regionen unter Umständen.
das haben wir hier nicht, ne? Wir haben hier so Pupsparzellen, ne? Da kann ich nicht sagen,
Kannst du dreimal drumherum laufen?
ja, das geht nicht, ne? Und dann denke ich, kann man vielleicht auch züchterisch ein bisschen Einfluss nehmen. Welche Elterntiere verpaare ich? Haben die einen klaren Kopf oder haben die keinen klaren Kopf, ne?
Oh ja, also da stellst du jetzt aber ganz schöne Anforderungen hier. Mein
Na ja,
Gott!
Moment, also ich züchte ja nicht, ne? Aber ich kenne natürlich
Ja.
schon die Züchter auch meiner Hunde und wie die sich Gedanken gemacht haben und so. Und sowas finde ich persönlich natürlich wichtig. Also ich sag mal, man würde ja vielleicht, denke ich, jetzt mal nur züchten, wenn man die Rasse voranbringen will. Und dann gehört für mich Gesundheit dazu, aber für mich gehört dann auch das Verhalten natürlich
Ja,
dazu,
das
dass da irgendwie
Wesentliche.
was Anständiges bei
Genauso, ja.
rauskommt, ne?
Ja, unbedingt. Genau, das als kleine Randnotiz. Wir
Ja.
wünschen uns das. Da vielleicht ein wenig, das ist halt echt in der Hundezucht ein bisschen schwierig, mit einfach jeder subjektiv und jeder hat den tollsten Hund. Aber gut, da könnten wir jetzt, oh Gott, ausschweifend,
Das ist ein anderes Thema, ne? Aber ich.
ausschweifend drüber sprechen, aber ich weiß, was du meinst.
Und das ist ja
Eben.
schon rückläufig. Gerade so in der Deutsch-Drahthaar-Szene, ne, gibt es mittlerweile viele, viele Hunde, die kannst du nicht mehr so hart anfassen, wie das früher war. Die machen dann gar nichts mehr. Und dann siehst du die gar nicht mehr. Die leben dann vielleicht gar nicht mehr, ne? Weißt du, solche Leute kenne ich natürlich auch. Und da gibt es natürlich auch Züchter, die sagen, ich möchte Hunde, die auch noch denken können, wenn sie eine gewisse Erregungslage erreicht haben und nicht irgendwie vollkommen bescheuert durch den Wald rennen oder durchs Feld, dann nützt der Strom dann am Ende auch nichts mehr. Muss man sagen.
Absolut. Und wenn wir jetzt so bei all diesen Hunden vorbeischauen, die mehr oder weniger natürlich ihre Vorlieben haben, auch Jetzt können wir natürlich auch nicht von dem Jagdhund sprechen, weil da gibt es einfach sehr unterschiedliche Schläge, die dann natürlich auch wieder unterschiedliche Vorlieben haben. Das hast du gerade eben schon
Definitiv.
durchrieseln lassen in der Kommunikation dazu, wo es dann eben darum geht, okay, was kann denn für meinen Hund auch eine Belohnung sein? Und eine Sache, die du auch gerne nutzt, jetzt frage ich mich dann gleich, okay, für welche? Ich bin ganz gespannt. Ist ja auch bei dir das Dummy-Training. Also das
Ja.
Dummy-Training für ja, Hunde, die jagdliche Ambitionen haben, für Jagdhunde. Und wie muss ich mir das vorstellen? Was würdest du sagen? Was sind da auf jeden Fall Möglichkeiten? Und wo sind, naja, fangen wir erstmal mit den Möglichkeiten
Und
an.
dann mit den Grenzen. Ne?
Genau.
Also
Fangen wir erst mal mit dem einen an.
genau. Also Dummy-Arbeit ist ja, was Menschen mit jagdlich motivierten Hunden gleich vor die Füße geworfen wird. Ne? Mach doch Dummy-Arbeit. Ja. Das ist natürlich erstmal Käse, denn diese Menschen haben erstmal anderes zu tun. Und auch diese Hunde, muss man ja sagen, ne? Die müssen ja im Alltag so viel Impulskontrolle leisten und sich in Frustrationstoleranz üben, weil sie ja viele Dinge jetzt plötzlich nicht mehr dürfen. Und man versucht natürlich Alternativen zu schaffen, ne? Aber wenn wir uns jetzt die Dummy-Arbeit angucken, wie sie für die Prüfung gedacht ist, ist Impulskontrolle ziemlich groß geschrieben, muss man sagen, ne? Es ist viel Warten dabei, viel, dass die Hunde am Bein bleiben müssen. Sie müssen sich lenken lassen können. Und wenn ich das natürlich im Alltag noch nicht mal hinkriege, dann mache ich das natürlich nicht in der prüfungsgerechten Dummy-Arbeit, ne? Ich habe dann im Grunde für meine Kunden, die jetzt erstmal nur die Bedürfnisse ihres Hundes in den Vordergrund stellen. Klar kommen auch zu mir Leute, die vielleicht mal eine Prüfung gehen wollen oder sowas und wir feilen dann an irgendwas, was auch immer da krumm steht, ne? Und die Ilse wird ja auch normal in der Dummy-Arbeit jetzt geführt. Aber meine Teams versuche ich alle dort abzuholen, wo die stehen, ne? Und der Untertitel für unsere Dummy-Arbeit mit jagdlich motivierten Hunden ist eine Trilogie aus Dummies, Targets und Gerüchen. Das heißt, wir versuchen, dort Hilfestellung zu geben, wo die Hunde das brauchen, aber nicht inflationär, ne? Und wer jetzt Ambitionen hat und wo der Hund auch Neigungen zum Apportieren hat, ne, da polieren wir natürlich den Apport auch tatsächlich mit Dummies. Es gibt aber bei uns hier in meinen Online-Gruppen oder so Hunde, die nicht apportieren müssen. Dann finden die in ihrem Voran, in ihrer großen, kleinen, mittleren oder was auch immer für eine Suche, Futterlotusse zum Auspacken oder den Lieblingsball oder sonst irgendwas. Ja, wir versuchen immer zu berücksichtigen, dass es den Hunden draußen gut geht. Ja, es gibt ein vernünftiges Lernsetting aus Markersignalen. Wir gucken, dass wir das Erregungsniveau berücksichtigen und so gucken, dass es zum nächsten Verhalten passt. Ne? Wenn ich weiß, ich will den Hund jetzt auf ein weites Voranschicken, dann kann der natürlich schon vom Erregungsniveau etwas höher sein als vielleicht für eine kleine Suche, wo der gar nicht so viel Aktivität braucht. Ne? So. Wir versuchen, Dinge vernünftig zu belohnen. Wenn so ein Hund es schafft, in einer großen Suche sein Objekt zu finden, was auch immer das ist, ein Dummy, ein Spieli, ein weiß ich nicht, dann honorieren wir das zusätzlich natürlich auch, damit er auch beim nächsten Mal sagt, ah jo, dann gehe ich auch wieder rein in dieses Suchengebiet, weil der ja natürlich oder dieses
Bleibt da
Gerücht.
drin, bis ich was finde und gehe nicht mehr was anderes suchen.
Ja, und dann ist ja für dieses Hundegehirn riecht es da nach Kaninchen, dann hat es da frische Fasanenwitterung, was weiß ich. Und das muss ja das Hundegehirnchen alles ausblenden. Und das wollen wir honorieren, ne? Wir bauen schon die Sachen so auf, wie sie gedacht sind, dass, wenn man dann merkt, ah jo, jetzt habe ich aber hier Kapazitäten ohne Ende, dass man dann schon natürlich sagen könnte, anstelle der Futterlotus liegen da jetzt wieder die Dummies drin oder der Hund ist im Apport jetzt fertig. Ich kann den stoppen, was weiß ich. Und dann puzzeln wir das alles zusammen. Und was wir noch einbauen, damit die Hunde eben schneller ins Finden kommen, in den allen möglichen kleine, mittlere, große Suche, ist, dass wir mit Target-Gerüchen arbeiten. Ne? Also ich sag mal, in der Dummy-Arbeit, der ein oder andere nutzt ja auch die Fläschchen, ne, mit dem künstlichen Fasanengeruch oder was auch immer. Wir verdünnen den mit Wasser und befeuchten auch die Sachen, beduften die, laden diesen Geruch zusätzlich noch auf mit coolen Belohnungen, damit die Hunde noch was Wertigeres vorfinden, also etwas, wo eine wertige Belohnungsgeschichte dran klebt und sie kommen schneller ans Finden. Weißt du, wenn, ich sage jetzt mal, so ein Buschierbällchen in so einem dichten Bewuchs steckt, gibt der ja so für sich als trockener Mömmes nicht unbedingt so viel Geruch ab, ne? Wenn ich den hingegen befeuchte und dann ist da noch dieser verdünnte Fasanengeruch dran, dann ist das natürlich was anderes und das hilft den Hunden ja. Ne, wir arbeiten Schlepppferden mit diesem Geruch, ne? Das ist ja eine Dummy-Arbeit eher selten, dass da mal in der Prüfung ein Dummy irgendwie ein Stückchen weggezogen wird, ja.
Nee, bei den
Super selten.
Spaniern tatsächlich,
Ne,
aber
so,
bei uns
ne,
nicht,
das
ja.
ist ja jetzt nicht an der Tagesordnung, ne? Und dann nehmen wir uns eben auch diesen künstlichen verdünnten Federwildgeruch oder sowas, legen Schleppfährten an Voranstellen, in kleinen Suchen, was weiß ich, dass wir versuchen, alles Mögliche, was dieserjenige Hund oder dieses Team, also in erster Linie natürlich der Hund, welche Puzzleteile aus der Beutefangsequenz der bevorzugt, dass wir die damit wirklich nachstellen können. Und dann könnte es auch sein, dass man dann mit so einem Spaniel oder auch mit anderen Hunden ein kleines Buschieren entwickelt, ne? Und dann liegen halt da nicht nur nackte Buschierbälle, sondern eben diese besprühten Buschierbällchen drin, ne? Oder wir machen in Analogie zu einer Quersuche von den Vorstehhunden, dass es orangene so Fähnchen gibt, die erhöht im Bewuchs klemmen, dass man wie eine Quersuche daraus entwickelt, ne? Und den Hund in Querschleifen über eine Fläche bewegt. Natürlich überall dort, natürlich, wo man es nur darf. Ne? Du weißt ja, es ist ja nicht so einfach. Aber ne, der eine oder andere hat durchaus Flächen zur Verfügung oder hat Menschen, die er fragen kann. Ne? Und solche Sachen versuchen wir dann natürlich zu erarbeiten. Und meine Brackenfreundin mit ihrer steirischen Rauhaarbracke ist jetzt das erste Mal, nachdem ich sie ungefähr 2 Jahre gedrängelt habe, ist jetzt in meinem Online-Kurs zum Thema und die ist total happy. Ne? Jetzt wird man ja sagen, oh Gott, so eine Bracke, ne? Was macht man denn mit der? Ne? Die fängt jetzt auch schon mit Apportieren an, ne? Die macht ihre Geruchsspuren, das liegt dem Rüden natürlich am meisten. Buschierbällchen sind bestellt, ne? All solche Dinge, ne? Und dann haben die einfach auch noch mal was anderes. Der Rüde ist ja auch bejagt, ne, und macht Schweiß und so, ne. Aber es ist natürlich gerade für solche Hunde im Alltag schwierig mit Ableinen und diesem ganzen Plumperquatsch, ne. Und ganz ehrlich, wir haben ja mehr Alltag mit unserem Hund als Jagd. Das ist ja nicht
Ja.
so wie früher, ne.
Ja,
Und
absolut. Also ich glaube,
dann
da gibt
steht das im Vordergrund, ne, dass wir da gut durch den Alltag kommen und dann will man vielleicht auch so eine Bracke mal ableinen können.
Ja, oder auch mal
In
was anderes
Solingen.
machen können,
Ja.
außer nur gehen und an der Leine haben und
Ja.
halt gerade außerhalb der Zeiten, wo es relevant ist, eben auch noch was zu tun
Ja, was
haben.
Schönes machen. Und man kann ja nicht für jeden Pups irgendwie ins Revier fahren, dass man noch eine Schweißfährte legt. Ne? Man will vielleicht auch mal irgendwas machen, was man im Garten vor der Haustür irgendwie auf legale Weise anfertigen kann, ohne dass man gleich irgendwo eine Reviererlaubnis oder ins eigene Revier fahren muss. Ne?
Ja,
Das.
sehr, sehr spannend. Also da so vielschichtig zu denken und da auch so unterschiedlich auch die Leute heranzuführen und wirklich zum, ja, auch Mitdenken erfordert ja auch, dass man wirklich seinen Hund kennenlernt. Was passt jetzt hier wirklich für diesen Hund ganz speziell? Und etwas, was du vorhin gesagt hast, was uns, ich weiß gar nicht, manchmal, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst ist, gerade. Also ich bin nicht so der Freund von Klischees, aber es ist ja schon so, dass ein Retriever, zumindest der Labby, wenn ich jetzt einfach mal bei dem bleibe, sicherlich auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, welchen Retriever ich habe und, aber dass natürlich der Labby uns schon einige schenkt, ne? Also gerade was so das Apportieren eben anbelangt und ja auch durch die Art und Weise, wie er eigentlich zur Jagd eingesetzt wird, ja es relativ gut hinbekommt. Einzelfälle gibt es natürlich immer,
Ja, und
keine
da liegt
Regel,
ja auch
keine
wieder
Hausschuhe.
Frage,
Genau.
woher hat man den Hund? Ne? Die Arbeitslinien trainieren sich besser, auch für den Alltag. Wenn du dann aus Zuchten die Hunde bekommst, wo keiner mehr auf irgendwas geachtet hat, dann hast du einen Retriever, der sich manchmal verhält wie eine Bracke. Das muss man
Ja.
sagen. Ne? Ja, der ist für sich und selbstständig und denkt sich, boah, geh mir weg mit deinen
Genau,
Belohnungen.
lass
Ne?
mich
Kann
in
ich ja gar nicht gebrauchen.
Frieden.
Ne? Ja, das gibt es ja auch. Und ich sage,
Durchaus.
ja, ich sehe viele von diesen Hunden, ne?
Ja.
Muss man sagen. Ne? Oder die jagdlichen Zuchten. Das merkt man dann schon, wenn so ein Goldie nur Verwandtschaft im Jagdgebrauch hat. Und wenn der dann bei wem ist, der sagt, ach, na ja, ich hätte ja da gerne nur mal so einen normalen Alltag, dann ist das schon ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Und dann
Genau.
blitzen bei den Goldies, die natürlich so extrem auch für die Arbeit gemacht sind, dann blitzen da schon so die Irish Setter mal durch, die man da irgendwo mal durchgeschlört hat. Aber dann hat man halt den Goldie, der dann eher so ist, ne? Das ist dann für den Alltag schon ein bisschen kniffliger, ne?
Genau, und prinzipiell ja, gibt es viele von, und natürlich ist es aber so, dass wir uns meistens etwas weniger Gedanken machen müssen, wo wir mit unseren Hunden trainieren. Also
Ja.
draußen, welches Setting haben wir? Ist da jetzt heute Morgen um 5 Uhr, wenn ich da mittags um 17 Uhr stehe, wie viel Wild ist da schon durchgegangen? Und. Das ist nun mal bei ganz vielen anderen Rassen echt ein Thema, wenn man da so draußen on Tour ist. Da sind halt viele Antennen noch in ganz andere Richtungen einfach unterwegs und machen es natürlich auch dem Besitzer gar nicht so leicht, weil der Hund viele Sachen weiß, die der Besitzer alle nicht weiß,
Ganz
worüber
genau.
er lernen muss, nachzudenken, wann mein Hund welches Verhalten zeigt. Und vielleicht sind wir da auch so ein bisschen bei dem Thema Grenze. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, also das ist mir erstmal wichtig am Anfang, wenn ich jetzt Dummy-Training für verschiedene Mensch-Hund-Teams einbaue, wie gehst du da vor? Was ist dir wichtig am Anfang und wo sagst du, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt das Setting, wo wir das nutzen würden oder so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da halte ich mich dann doch eher ein bisschen zurück oder das passt dann vielleicht nicht oder worauf achtest du besonders?
Also erstmal gucke ich mir natürlich an, was der Hund gerne tut. Nicht, was der Mensch gerne hätte, dass der Hund gerne tut. Ist ja ein Unterschied, ne? Gibt ja viele, auch Retriever-Besitzer, die hatten vielleicht vorher ein Labi und das war alles super. Und der zweite Labi ist halt ein bisschen anstrengender, ne? Und dann geht es mir erstmal um den ganzen anderen Bums, ne? Dass die in der Lage sind, die Erregung des Hundes zu regulieren, vernünftige Belohnungen haben, vielleicht auch Entspannungstools parat haben, all diese Dinge, ne? Und dann trainieren wir mit den Hunden, so banal das klingt, aber erstmal, dass die überhaupt Belohnungen nehmen können. Ja? Und dann rede ich nicht von einem Bröckchen Futter oder so, ne? Das geht bei manchen Hunden, von meinen Kunden geht es nicht, ne? Und dann können die mir jetzt immer sagen, ich möchte ja gerne Dummy-Profi werden. Na, das funktioniert aber jetzt so nicht, ne? Und dann nehmen wir uns natürlich erstmal Hobbyobjekte, Lotusse, Futterbeutelchen, Bälle, keine Ahnung, diesen ganzen Kram, ne? Und womit ich mich, dann machen wir erstmal das Thema Suche. Ne? Für die Hunde, die das mögen. Ne? Oder das Thema Geruchsspur, was jetzt ja nur entfernt was mit Dummy-Arbeit zu tun hat. Ab und zu, ne, hatten wir schon eben drüber gesprochen, vielleicht mal eine Schleppe. Ich würde aber nicht mit dem Einweisen anfangen. Also jedenfalls natürlich nicht mit, wir lassen uns händeln, bis der Arzt kommt. Ja? Da kann ich natürlich auch mal so eine Bracke auf irgendeine Sichthilfe schicken, ja, und dann steht da irgendwie ein Futternapf oder liegt da ein Futterlotus, aber da brauche ich mir ja nicht einzubilden, dass ich da jetzt großartig in wildreichem Gebiet diesen Hund quer durch die Botanik lotsen kann. Das ist natürlich zu schwierig, ne? Wir picken uns erstmal das raus, was der Hund leisten kann, ja. Und natürlich auch in kleinen Häppchen. Ja, ich arbeite viel über Verinselung, ne? Dass ich jetzt den Kunden sage, okay, kommt Leute, checkt mal euer Spaziergehgebiet, was können wir wo machen, ne? Dass die sich erstmal feste Gebiete suchen für eine große Suche, irgendwie einen schönen Streifen für eine mittlere Suche oder ein bisschen buschieren oder was weiß ich, kleine Suchengebiete, die man dann immer wieder bestückt. wo das Gehirn dann irgendwann sagt, ah ja, jetzt hier war ich ja schon mal, ne? Wenn die dann hier ein Suchensignal gibt, dann werde ich hier schon was finden, ne? Solche Dinge lassen sich natürlich easy erarbeiten. Nicht mit allen Hunden, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber das ist zumindest etwas, was dann gut funktioniert oder überhaupt erst mal eine Fläche zum Arbeiten draußen zu erschließen. Das ist ja purer Luxus, was wir machen, dass ich mit der Ilse irgendwie in meine Dummy-Gruppe gehe und wir arbeiten dann da. Das geht ja für die, das ist ja utopisch für manche Hunde, ne? Das heißt, da fange ich dann auf irgendeiner Fläche, wo ich sage, ach na ja, hier bietet sich das an, vielleicht rund um die drei Porte hier mal irgendwann was zu machen, dann fangen die da mit einer popligen Futtersuche an. So. Aber die muss der Hund ja erstmal schaffen. Das klingt jetzt banal, aber das ist für manche Hunde ja schon schwierig. Oder das Dummy da mal zu halten oder sowas, ne? Und je nach Team, ich sag mal, die Menschen, die sind sich ja schon bewusst, was sie da, also meistens sind sie das, ne? Man muss sie schon sensibilisieren für, dass das Gehirn des Hundes das nicht böse meint, ne? Es kann halt nicht anders, ne? Muss man sagen, ja, das ist ja so, ne? Das macht ja das Hundegehirn nicht, um den Menschen zu ärgern, dass es sich um eine Hasenspur kümmert. Ne, wir schleifen ja die Hunde da raus und das Gehirn reagiert da drauf. So, weil der Hund eine Selektionsgeschichte hinter sich hat. Ne, das müssen die Leute manchmal, ist denen das nicht so klar? Und
Ja.
dann sind die auch echt verzweifelt. Ne? Aber das müssen wir erstmal klären und dann klären wir die Bedürfnisse und
Du solltest dir einen Shop einrichten, so mit einem Shirt auf jeden Fall. Das Gehirn meint es nicht böse oder das Hundegehirn
ja.
meint es nicht böse. Also der sollte auf jeden Fall auf ein T-Shirt.
Ja, aber das ist ja so, ne? Und das ist ja, ne? Ja, auf jeden Fall arbeiten wir uns dann peu à peu in die Materie herein. Und dann sieht man ja, bei welchem Team geht wie viel. Ja, ich habe ja auch Kunden, die irgendwo in der Bezirksgruppe oben im Norden trainieren, wo die Arbeit im Grunde läuft, aber das Jagdverhalten dem Hund ab und zu auf die Füße fällt, ne? Oder der Besitzerin, ne? Und wenn wir das dann im Hintergrund abgehandelt haben, dann fluppt natürlich auch die Dummy-Arbeit wieder besser und dann läuft die natürlich in ganz normalen, geregelten Bahnen, wie das gedacht ist, ne? Und nicht mit einem Futterlotus oder sowas. Aber man muss natürlich gucken, wo ist der Knoten? Und den müssen wir halt irgendwie aufzwirbeln, ne? Und ja. Man hat ja, das wirst du ja auch haben, ne? Dann, man hat ja schon einen Eindruck von dem Team, wie viel geben die her? Da ist ja nicht nur der Hund, da ist ja auch der Mensch, ne? Wie viel kann der leisten und wie viel möchte der auch überhaupt leisten? Und
Ja.
wenn er nicht viel leisten möchte, dann will der auch nicht in eine Dummy-Prüfung gehen. Dann will der nur ein bisschen Spaß mit seinem Hund haben, einen funktionierenden Rückruf, ein Stoppsignal, ein bisschen ordentlich an der Leine gehen, bups und fertig, ne? Aber das ist ja schon relativ viel, wenn man einen jagdlich motivierten Hund hat, ne?
Auf jeden
Und
Fall.
alles andere kommt dann hinzu bei meinen Teams, die sagen, ich will immer mehr wissen und ich will immer mehr machen mit meinem Hund, ne? Und dann geht das halt in verschiedene Richtungen manchmal, ne? Die einen fokussieren sich dann eher so auf die typischen drei Apporte, sage ich jetzt mal, die arbeiten dann auch Einweise und diesen ganzen Kram. Und die anderen stößen sich mehr auf die Gerüche und machen dann diese Sachen, wie jetzt meine Prackenfreundin oder so. Und so ist das unterschiedlich gelagert, ne? Und dann kann ich das in dem Online-Kurs natürlich ganz gut abhandeln, weil jeder ja für sich arbeitet, ne? Wir besprechen dann die Filmchen, so Sachen machen wir dann. Und auf den Seminaren gibt es natürlich eine grobe Struktur, was wir alles machen, ne? Und dann ist in der Regel für jeden irgendwas dabei, ne? Ich kippe immer ein Potpourri der guten Laune über meinen Teams aus und dann am Ende, ja, pult sich da jeder raus, was er für sich und seinen Hund am besten findet. Ne? Aber zu sagen, mach halt mit deinem Hund mal Dummy-Arbeit, das läuft schon, ne? Schließlich ist das ja Beutefangverhalten, ja, natürlich nehmen
Ja,
wir.
aber nur ein Stück.
Ja, wir nehmen natürlich die Puzzleteile aus der Beutefangsequenz. Die sind ja alle da dran an der Dummy-Arbeit, ne? Das Orientieren, ne? Das Verfolgen, der ganze Krams, auch das Fokussieren, ne? Wenn die sich auf die Fallstellen, wenn die sich darauf fokussieren dann. Aber ja, das können wir nicht einfach als selbstverständlich voraussetzen, ne? Und dann ist das eben kein Selbstläufer. Es ist eh nicht, ne? Weißt ja selber, es macht ja alles Arbeit, ne? Aber da muss man sich in erster Linie mit seinem Individuum auseinandersetzen, mit seinem Hundeindividuum, mit den Bedürfnissen. Und wenn man das in der Tasche hat, kann man natürlich immer mehr machen. Ja. Und sicherlich mit einer Bracke nicht High-End, ne? Aber dafür sind ja dann andere Hunde nicht dazu in der Lage, die Brackenarbeit zu erledigen. Dafür gibt es ja diese ganzen verschiedenen Hundetypen. Das will ja dann auch keiner, ne? Aber bei mir geht es in erster Linie um das Wohlbefinden der Hunde. Ne? Und wenn Ho Hunde mit Problemen in der Dummy-Arbeit und in der jagdlichen Arbeit zu mir kommen, ist das ja auch dann im Vordergrund. Ne? Wenn ich dann weiß, der Jäger XYZ hat da irgendwie den Apport mit Zwangsapport vermurkst, ja, dann fühlt der Hund sich beim Apport natürlich unwohl. Dann muss ich natürlich machen, dass der das wieder gerne macht, ne? Oder überhaupt erstmal gerne macht. So, das ist so meine Idee, ne, dass ja die Hunde sich in unserer Umgebung wohlfühlen, ne?
Das ist eine schöne Idee und eigentlich ja, sollte man meinen, immer selbstverständlich, weil ich glaube auch, selbst wenn man mal miteinander nicht im Reinen ist, vielleicht mal vorübergehend, dann kann man ja trotzdem aufeinander vertrauen und soll halt trotzdem wissen, ah, okay, ja, das ist ja jetzt hier nicht schlimm, dass der eine so denkt und der andere so denkt. Das ist ja auch in Konflikten bei Menschen so, dass man einfach
Ja,
mal, ja,
definitiv.
ist doch nicht schlimm. Mein Gott, okay, das funktioniert jetzt hier gerade so nicht. Dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. Und dass der Hund sich trotzdem dabei wohlfühlen darf im Training bei uns, der Mensch dazu im Übrigen auch, weil ich das immer ganz
Ja,
wichtig
auch das ist
finde,
wichtig, ne?
dass
Auch das ist wichtig.
genau der Mensch eben auch mit dem Training, was er da so fabrizieren soll, erstens auch irgendwie lernt, wie das Ganze so funktioniert und sich auch selber dabei wohlfühlt, weil wenn Mensch und Hund sich wohlfühlen, dann funktioniert es in der Regel ja
Funktioniert
auch
es
schon
einfach besser, ne?
mal grundsätzlich besser, genau, dann fluppt das alles doch ein bisschen mehr und die Zeit rennt hier immer so sehr, aber du hast jetzt gerade so viele Sachen vorweggenommen, die so ein bisschen dazu einleiten zu sagen, ja, genau, und wenn man eben sich zu der Kategorie zählt, wie du es am Anfang beschrieben hast, aus der Gruppe rausgeflogen, ihr nicht passend, irgendwie jagdlich orientiert, möchte Prüfungen führen oder und möchte, dass man eben ein ja, sehr strukturiertes Training hat, was passend ist, was so gestaltet ist, dass der Hund sich wohlfühlt in deiner Nähe und da ein bisschen mehr ins Verständnis eintauchen magst. Dann bist du auf jeden Fall bei Anja gut aufgehoben. Wir verlinken dir ihre Seite unter dem Podcast, dass ihr sie da auch direkt finden könnt und euch hier an sie wenden könnt, wenn ihr sagt, oh, das klingt sehr nach uns. Ich glaube, wir müssen da mal näher drauf hinschauen. Und in diesem Sinne, liebe Anja, es war mir eine Freude, sehr
Ja,
spaßig.
hat
Vielen
Spaß
Dank
gemacht.
dafür. Es bleibt mir auf jeden Fall im Kopf. Sehr spannend, sehr witzig, ein paar sehr einfache Dinge, aber wenn man die im Kopf behält, dann glaube ich, hat man sowohl mit einem Retriever als auch mit anderen vielen Hunden ganz viel mehr Freude beim Training und das ist
Auf jeden
eigentlich das,
Fall.
worum es uns gehen sollte. Ganz lieben Dank, liebe Anja,
Gerne.
und wir sehen, lesen, hören uns. Danke dir.
Genau, bis bald. Tschüss.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.